Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zur letzten Sendung über den neutestamentlichen Judasbrief im Rahmen der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Obwohl der Judasbrief nur aus einem einzigen Kapitel besteht, ist das immerhin die 12. Sendung, die ich ihm widmen will. Nicht ohne Grund, denn Judas spricht in seinem Brief verschiedene Themen an, die überaus wichtig sind. Und das übergeordnete Thema schlechthin betrifft uns heute in der Gegenwart vermutlich noch stärker als die Christen zu Zeiten von Judas. Es geht um das Erkennen und Abwehren von falschen Lehren, denn sie sind eine Gefahr für die christliche Gemeinde. In seinem ganzen Brief warnt Judas vor Menschen, die falsche Lehren verbreiten und damit Christen zum Abfall vom Glauben verführen wollen. Oft gelingt es ihnen, sich mit frommen Worten in die christliche Gemeinde einzuschleichen. Und wenn sie dort erst einmal fest im Sattel sitzen, beginnen sie, die Gemeinde zu spalten. Also Christen, die zu bestimmten Themen unterschiedlicher Meinung sind, gegeneinander aufzubringen. Deshalb warnt Judas in Vers 20, »Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist.« In den Versen davor hat Judas, manchmal auf drastische Weise, beschrieben, wie Irrlehrer sich in die Gemeinden einschleichen und woran man sie erkennen kann. Jetzt spricht er wieder seine Leser an und er sagt ihnen, was sie in Zeiten des Unglaubens und der Verführung tun können. Er zählt 7 Dinge auf. Der erste Punkt, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, wird im gerade vorgelesenen Vers 20 genannt. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Das bedeutet, euer Glaube ist wie ein Fundament. Darauf müsst ihr euer Leben aufbauen. Der zweite Punkt wird ebenfalls in Vers 20 genannt. Betet im Heiligen Geist. Das ist ein ungewöhnlicher Satz. In dieser Form kommt er in der Bibel nur 2-mal vor. Einmal hier und ein 2. Mal im Epheserbrief. Paulus beschreibt dort die geistliche Waffenrüstung. Die meisten Teile dieser Rüstung dienen der Verteidigung. Aber es gibt 2 Ausnahmen. Die erste Ausnahme lautet, betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das Gebet ist sozusagen die erste geistliche Angriffswaffe. Eine zweite wird im Vers davor genannt, nämlich das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vor vielen Jahren hat es bei einem christlichen Radiosender eine interessante Sendereihe gegeben, die viele Christen geprägt und ermutigt hat. Eine Besonderheit innerhalb dieser Reihe war der sogenannte Schwerttest. Dieser Name bezog sich auf die geistliche Waffenrüstung, von der ich eben erzählt habe. Der Apostel Paulus bezeichnet das Wort Gottes als das Schwert des Geistes. Beim Schwerttest ging es also darum, dass die Radiohörer ihr eigenes Bibelwissen überprüfen und verbessern sollten. Diese Idee gefiel mir ausgesprochen gut, und ich meine, so etwas brauchen wir im Prinzip auch heute. Wir müssen uns in der Bibel richtig gut auskennen. Ja, ich meine, wir müssen erst einmal Gott zuhören, sein Wort hören, bevor wir erwarten können, dass er uns zuhört. Sonst ist die Gefahr groß, dass wir viel dummes Zeug reden, und das Gott gegenüber. Liebe Hörer, wir brauchen das Schwert des Geistes, weil wir uns im Glauben aufbauen und festmachen müssen. Und wir müssen lernen, mit diesem Schwert umzugehen, mit dem Wort Gottes. Im Geist beten, wie Judas es ausdrückt, ist jedoch etwas anderes, als Gott einen Wunschzettel vorzulesen und zu sagen, gib mir bitte dies und gib mir bitte jenes. Verstehen Sie mich nicht falsch, Bitte und Fürbitte sind Teil des Gebets. Aber was ist mit Lob und Anbetung? Wenn wir beten, sollten wir Gott auch anbeten und ihn als den allmächtigen Gott preisen. Der amerikanische Theologe Earl Radmacher erzählte einmal von einer Gebetsversammlung in seiner Gemeinde. Diese Gebetsversammlungen waren fast eingeschlafen, bevor er die Gemeinde übernahm. Leider ist das an vielen Orten so. Dabei sollte das Gebet die Kraftquelle einer Gemeinde sein. Aber leider ist das meistens nicht so. Bei einer solchen Versammlung also kündigte Earl Rudmaker an, dass er an diesem Abend nicht zum Bitten einladen würde, sondern er schlug vor, Gott einfach nur für das zu danken, was er Wunderbares im Leben der anwesenden Christen getan hatte. Nun, es war die kürzeste Veranstaltung dieser Art, die es je in der Gemeinde gegeben hatte. Es ist schon erstaunlich, wie wenige Gründe zum Danken wir manchmal sehen und wie wenig wir Gott loben. Ein weiterer Aspekt beim Beten ist die Fürbitte. Wenn man für andere Fürbitte tut, ist das ein wichtiger Dienst. Paulus bat die Christen in Rom, für ihn zu beten. Er schrieb: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Dieses Wort, das in der Lutherbibel mit kämpfen wiedergegeben wird, könnte man auch mit ringen übersetzen. So sollen wir beten. Wir sollen um andere Menschen ringen. Im Geist beten, wie Judas es ausdrückt, bedeutet, dass wir durch den Heiligen Geist beten, denn wir sind von ihm abhängig. In Römer 8, Vers 26 schreibt Paulus: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Mit anderen Worten, im Grunde wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Sie und ich, wir sind vor Gott wie kleine Kinder. Wenn ich mein Enkelkind mit zum Einkaufen nehme, dann will er alles haben, was er sieht. Und dann bittet er mich um Dinge, die er nicht haben sollte, weil sie nicht gut für ihn sind. Und dann denke ich, genauso beten wir auch. Wir sind wie die Kinder. Herr, ich will dieses, Herr, gib mir jenes. Aber Gott gibt uns nicht immer, was wir wollen. Warum nicht? Weil wir bei diesen Gebeten nicht im Geist beten. Wir müssen lernen, uns in der Fürbitte vom Heiligen Geist vertreten zu lassen. Vor vielen Jahren schickte mir ein Missionar aus Venezuela ein kleines Kreuz. Darauf stand eine gute Definition von Gebet. Gebet ist, wenn der Heilige Geist im Gläubigen durch Christus zum Vater spricht. Ich meine, wir sollten lernen, so zu beten. Es ist kein Wunder, dass die Jünger Jesu baten, lehre uns beten. Sie hatten Jesus beten gehört, und seine Gebete waren so anders als ihre eigenen armseligen Gebete. Deshalb baten sie Jesus um Unterricht im Gebet. Diesen Unterricht brauchen viele von uns sicherlich auch, aber leider ist dieser Unterricht selten geworden. Doch in Zeiten des Unglaubens müssen wir wirklich lernen zu beten. Denn dann brauchen wir das Gebet besonders nötig. Das war also das Zweite, was Judas den Christen in Zeiten des Unglaubens zu tun empfiehlt. Sie sollen beten, beten im Geist. Der erste Ratschlag, der in Vers 20 genannt wurde, lautete, das eigene Leben auf dem Fundament des Glaubens aufzubauen. Wörtlich, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren Ratschlägen, die Judas den Christen gibt, und lesen in Vers 21: Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Judas zählt sieben Dinge auf, die Christen in Zeiten des Unglaubens und der Verführung tun sollen. Sich festmachen im Glauben, beten im Geist, und jetzt kommt das Dritte: Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Dazu muss uns bewusst sein, dass Gott seine Kinder liebt. Judas spricht die Christen als Geliebte oder meine Lieben an. Wie ich schon einmal erklärt habe, damit meint er nicht in erster Linie, dass er diese Christen liebt, sondern dass diese Christen von Gott geliebt sind. Ganz am Anfang des Judasbriefes heißt es ausdrücklich, dass dieser Brief gerichtet ist an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater. Und auch in folgender Sache wiederhole ich mich noch einmal. Man kann Gott nicht davon abhalten, einen Menschen zu lieben. Aber jeder kann durch Sünde oder Hartherzigkeit eine Art Sonnenschirm aufspannen. Wie ein Sonnenschirm die Sonne nicht daran hindert, zu scheinen, können wir Gott nicht daran hindern, uns zu lieben. Aber wie wir mit einem Sonnenschirm die Sonne von der eigenen Haut abhalten können, können wir dafür sorgen, dass wir Gottes Liebe nicht mehr spüren. Judas sagt im Prinzip, bleibt im Sonnenschein von Gottes Liebe. Lasst Gottes Liebe in eure Herzen strahlen, bis euer ganzes Leben davon durchstrahlt wird. Denn Gott hat uns durch seine Liebe nicht nur erschaffen, er hat uns auch erlöst und er erhält uns am Leben. Liebe Hörer, lassen wir also diese Liebe Gottes in unsere Herzen strahlen. Das ist gerade in Zeiten des Unglaubens und der Verführung sehr nötig. Das war das Dritte, was Judas kurz vor Ende seines Briefes empfiehlt. Bleibt in Gottes Liebe. Und das Vierte steht ebenfalls in Vers 21. Wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Die Barmherzigkeit Gottes, was ist das eigentlich? Das bedeutet, dass Gott sich um Sie und mich kümmert und für uns sorgt, auch heute. Und er hat viel Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er hat so viel Barmherzigkeit, dass er uns seine Gnade geschenkt hat und uns durch seine Gnade gerettet hat. Judas sagt, wartet auf die Barmherzigkeit. In manchen Übersetzungen heißt es auch, schaut auf die Barmherzigkeit. So wird manchmal das Warten ausgedrückt. Auf etwas so lange schauen, bis es Wirklichkeit wird. Jesus möchte, dass wir so auf seine Rückkehr warten, dass wir immer auf ihn schauen, bis er wirklich kommt. Und wenn wir durch unseren Tod oder durch die Entrückung zu Jesus kommen, dann geschieht das alles aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit heraus. Wenn wir dafür etwas leisten müssten, würden wir nie zu Gott kommen. Gott sei Dank hängt das aber nicht von uns ab. Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit. Im Warten auf Gott und seine Barmherzigkeit liegt ein großer Segen, denn damit bewahren wir uns vor Irrlehren. Wenn wir so warten, dass wir ganz auf Gott schauen, lassen wir uns nicht so leicht ablenken. Wenn wir ganz auf Gott vertrauen, glauben wir nicht so leicht denen, die uns etwas anderes erzählen wollen. Wenn wir uns auf Gott verlassen, wird er uns auch wirklich das ewige Leben schenken. Denn dann wird er uns bewahren vor Irrlehre und Unglauben. Das war also das Vierte, was Judas seinen Lesern sagt. Wartet auf die Barmherzigkeit Gottes. Und damit kommen wir zu Vers 22. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Das ist die fünfte Handlungsanweisung von Judas. Viele Christen haben Zweifel. Nicht nur diejenigen, die neu sind im Glauben. Nein, das trifft auch gestandene Christen. Sie haben mitunter ernsthafte Zweifel, und da sollten wir Geduld mit ihnen haben. Im Laufe meines Dienstes hatte ich oft Probleme mit der Geduld. Ich erinnere mich an eine Frau, die regelmäßig unsere Bibelstunde besuchte. 6 Wochen lang stellte sie mir jede Woche die gleiche Frage. So langsam hatte ich das Gefühl, dass sie mir eine Falle stellen wollte. Und eines Abends gab ich ihr eine so scharfe Antwort, dass sie sich einfach umdrehte und ging. Sie war mit einer anderen Frau aus meiner Gemeinde gekommen. Diese Frau kam nach diesem Vorfall zu mir und sagte, haben Sie doch Geduld mit ihr. Sie ist eine sehr kluge Frau. Sie steht sogar im Who is Who, diesem legendären Personenlexikon. Aber sie war in den letzten Jahren in verschiedenen Sekten und jetzt ist sie ziemlich durcheinander. Aber sie versucht, einen Ausweg aus diesem Durcheinander zu finden. Bitte haben Sie Geduld mit ihr. Gott sei Dank kam die betreffende Frau trotz meiner scharfen Antwort wieder in unsere Gemeinde. Und nachdem ich die Gründe für ihr Verhalten erfahren hatte, fiel es mir auch leichter, geduldig zu sein und ihre Fragen zu beantworten. Etwa 3 Monate später nahm sie Jesus als ihren Herrn an. Liebe Hörer, wir leben in einer Zeit, wo an allem und jedem gezweifelt wird. Das ist für diejenigen, die wirklich glauben wollen, ein echtes Problem. Aber solange Menschen zweifeln, sind sie noch nicht festgelegt. Solange sie zweifeln und fragen, gibt es Hoffnung. Dann wollen wir doch gütig und barmherzig mit ihnen sein. Allerdings müssen die Zweifel echt sein. Denken wir nur an Jesus. Hin und wieder kamen Delegationen von Theologen zu Jesus, die ihn mit geschickten Fragen in eine Falle locken wollten. Entweder er stellte ihnen eine Gegenfrage oder er ließ sie einfach stehen. In solche Diskussionen ließ sich Jesus nicht hineinziehen. Aber mit einem Nikodemus ließ sich Jesus auf ein langes Gespräch ein. Denn Nikodemus kam mit ehrlichen Fragen. Das war nun der fünfte Ratschlag, den Judas den Christen mit auf den Weg gibt. Seid geduldig und barmherzig mit denen, die zweifeln. Weiter geht es mit Vers 23. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Als sechstes sagt Judas nun, andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Er spricht hier von Leuten, die wir schon aufgegeben haben. Uns erscheint es hoffnungslos. Wir denken, sie kommen nie zum Glauben. Aber irgendwann haben sich manche von ihnen doch noch bekehrt. Vielleicht nach einer schweren Zeit in ihrem Leben, vielleicht durch eine christliche Radiosendung. Judas ermahnt uns, nicht aufzugeben. Reißt sie aus dem Feuer, rettet sie. Das ist wieder ein starkes Bild, das Judas hier verwendet. Aber woher kommt es eigentlich? Im Buch Sacharja, Kapitel 3, Vers 2 lesen wir, »Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser, nämlich der Hohepriester Jeschua, nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist?« Sacharja erzählt, dass Gott Jerusalem rettete. Und Gott sagt, ich nehme einfach nur einen brennenden Holzscheit aus dem Feuer. Scheinbar gibt es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Wer gerettet werden will, kann gerettet werden, selbst wenn Menschen schon auf dem falschen Weg sind. Vielleicht bezieht sich Judas hier auf die Christen, die Halbwahrheiten lehren oder ganz offensichtlich falsche Lehren verbreiten. Auch sie können noch gerettet werden, wenn sie umkehren. Wie es scheint, sollen wir uns selbst über diese Menschen erbarmen. Aber das geht wohl nicht ohne den siebten und letzten Punkt. Hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das Wort Fleisch steht hier wieder für das Seelische als Teil des Menschen. Das ist der Teil, der zwar Musik und Schönheit liebt, aber nicht empfänglich ist für Gott. Es ist sehr schwer, dafür das richtige Wort zu finden. Seele trifft es nicht ganz, und das als den selbstsüchtigen Teil des Menschen zu bezeichnen, ist auch nicht viel besser. Denn manche Menschen sind sehr großzügig, obwohl sie keine Christen sind. Andere sprechen vom tierischen Teil des Menschen, was auch zu kurz greift. Zwar ist das, was ich das Seelische nenne, auf die niedere Natur des Menschen beschränkt, aber der Vergleich mit dem Tier greift zu kurz. Andere nennen es den intellektuellen Teil des Menschen. Das trifft es jedoch auch nicht ganz. Ein Mensch, der fleischlich lebt, mag intelligenter sein als ein Tier, aber er lebt nur für seine Bedürfnisse. Das können intellektuelle oder sinnliche Bedürfnisse sein. Natürlich lässt sich mit den eigenen Bedürfnissen auch ein unmoralisches Leben rechtfertigen. Deshalb denken wir bei Fleisch schnell an sexuelle Verfehlungen. Und das nicht ganz zu Unrecht. Was bedeutet das nun aber, wenn Judas die Christen auffordert, hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch? Ich würde sagen, im Gegensatz zu dem Umgang mit Zweiflern sollen die Christen von denen, die im Fleisch leben, Abstand halten. Denn das sind diejenigen, mit denen sich nicht mehr rechnen lässt, anders als mit den Zweiflern. Diese lassen sich dann wohl auch nicht retten, und deshalb sollen wir anders mit ihnen umgehen. Wir sollen sie nicht mit Geduld ertragen und auch nicht tolerant sein. Es wäre eine falsch verstandene christliche Nächstenliebe, wenn wir uns an ihre falschen Lehren gewöhnen und sie erdulden würden. Hier ist vielmehr eine klare Trennung angesagt. Und vielleicht liegt ja gerade darin die echte Liebe, indem wir ihnen klar sagen und zeigen, dass sie außerhalb von Gottes Wort und seiner Gebote leben. Indem wir ganz klar deutlich machen, dass in ihrer Lehre und in ihrem Lebensstil keine Rettung liegt. Und wir sollen nicht einmal mit dem Gewand, das befleckt ist vom Fleisch, etwas zu tun haben. Das heißt, wir sollen alles, was mit dem Fleischlichen zu tun hat, nicht einmal anschauen oder im Vorbeigehen berühren. Gott hat keine Verwendung für irgendetwas Fleischliches. Auch das, was ich im Fleisch tue, ist für Gott abscheulich. Gott hasst das, und wir sollten auch lernen, alles Fleischliche zu hassen. Das ist nämlich alles das, was gegen Gottes Willen geht. Soweit zum siebten und letzten Punkt. Hasst das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das waren nun die sieben Handlungsanweisungen nach der Sturmwarnung von Judas, wie ich seine Warnung vor den Irrlehrern genannt habe. An dieser Stelle möchte ich sie nochmals kurz zusammenfassen. Als Christen sind wir aufgerufen, in Zeiten des Unglaubens und der Verführung erstens den Glauben festzumachen. Dazu ist es wichtig, dass wir unsere Bibel gut kennen, und zwar von vorn bis hinten. Ein paar fettgedruckte Lieblingsverse werden uns in der Anfechtung nicht tragen. Zweitens sollen wir im Geist beten, also im Einklang mit dem Willen Gottes. Jesus hat uns im Vaterunser dafür einen guten Unterricht gegeben. Drittens sollen wir in Gottes Liebe bleiben. Gott liebt uns zwar immer, aber durch die Sünde oder durch Hartherzigkeit können wir einen Schirm gegen seine Liebe aufspannen. Viertens sollten wir auf Gottes Barmherzigkeit warten. Das heißt, wir sollen alles von Gott und seiner Gnade, Treue und Barmherzigkeit erwarten. Denn nur er ist es, der uns durch die Zeiten der Anfechtung hindurchtragen kann, bis hin zum ewigen Leben. Fünftens sollen wir geduldig und barmherzig sein mit Zweiflern. Wer ernsthaft fragt und zweifelt, mit dem kann man noch reden, der ist noch nicht verloren. Nutzen wir die Chance, wenn Menschen ernsthafte Fragen haben. Denken wir an das lange Gespräch, das Jesus mit Nikodemus geführt hat. Sechstens sollen wir auch hoffnungslose Fälle nicht gleich aufgeben. Selbst wenn sie scheinbar rettungslos verloren sind, kann Gott sie noch erreichen. Jeder kann gerettet werden, solange er sich retten lassen will. In Judas bildreicher Sprache heißt das, rettet sie aus dem Feuer heraus. Und schließlich siebtens, habt nichts zu tun mit dem Fleisch, nicht einmal mit den Äußerlichkeiten des Fleischlichen. Judas sagt, hasst das vom Fleisch befleckte Gewand. Wenn Menschen nicht mit sich reden lassen, kann in der Gemeinde die Trennung von ihnen angebracht sein. Auch das ist Liebe, wenn wir deutlich sagen, du bist auf dem Holzweg, dein Weg führt in die Irre. Was du tust, das findet Gott abscheulich. Das waren also nach der langen Sturmwarnung von Judas seine Handlungsanweisungen für den Ernstfall. Und sie gelten damals wie heute. Nach der Sturmwarnung und den sieben Handlungsanweisungen endet der Judasbrief mit einem wunderbaren Lobpreis. In den Versen 24 und 25 lesen wir: Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Lobpreis zeigt uns, welchen Platz Jesus Christus in unserem Leben haben sollte. Und das gilt besonders für die Zeiten des Unglaubens. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, sagt Judas. Das bedeutet, Jesus ist Gott und er ist der Herr. Er sollte auch der Herr unseres Lebens sein. Ihm sollte alle Ehre gehören. Wir sollten ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Wir sollten ihn loben für seine Größe, seine Macht und seine wunderbare Rettung. Er ist die Majestät, der König der Könige und Herr aller Herren. Er ist mächtig, ihm gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde. Auch wenn es oft anders aussieht. Das ganze Universum unterliegt seiner Kontrolle. Er hat alle Autorität. Und ob es uns gefällt oder nicht, eines Tages werden alle, Sie und ich, vor ihm auf die Knie fallen. Und dann werden wir ihn anerkennen als den Herrn über alles. Judas lobt Gott mit diesem herrlichen Lobpreis, und das in einer Welt voller Irrlehrer und Verführer, wie es jedenfalls scheint. Dieser Lobpreis, den Judas hier anstimmt, kommt mir wie ein Vermächtnis vor. Auch in Zeiten des Unglaubens sollen die Kinder Gottes den Namen Jesus Christus ehren und ihn hochhalten. Und zwar trotz der Welt um sie herum, die Gott und seine Macht leugnet. Liebe Hörer, wir sind am Ende des Judasbriefes angelangt. In 25 kurzen Versen hat uns Judas so eine Art Sturmwarnung vorgelegt. Eine Warnung vor Irrlehre und Verführung in der Gemeinde. Und schließlich hat er uns 7 kurze Handlungsanweisungen mit auf den Weg gegeben, sozusagen für den Gefahrenfall. Die beiden letzten Verse waren ein Lobpreis auf den großen Gott, der uns trotz der Gefahren an das Ziel bringt, in unser himmlisches Vaterhaus. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wechseln wir ins Alte Testament zum Buch des Propheten Haggai. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.